Sechs Frauen und vier Männer saßen an den Tischen. Sie alle hatten ein Telefon und Computerausdrucke, die dicke Stapel bildeten. Auf jedem einzelnen Blatt standen Dutzende von Namen und Telefonnummern. Neben jeder Nummer gab es handschriftliche Notizen. Sie wiesen darauf hin, ob die angerufene Person zu Hause war oder nicht, ob der Anschluss überhaupt noch existierte und, diesem Aspekt kam eine ganz besondere Bedeutung zu, ob sich die potenziellen Käufer am anderen Ende der Leitung für Schaumisolierung interessierten oder nicht. In den meisten Fällen musste die letzte Frage mit einem klaren Nein beantwortet werden. Die 10 Angestellten verbrachten viele Stunden damit, bestimmte Waren zu preisen, auf außerordentlich günstige Zahlungsbedingungen hinzuweisen oder ans menschliche Mitgefühl zu appellieren. Zwischen den Anrufen kritzelten sie mit Kugelschreibern auf die Listen, tranken Kaffee und beobachteten den Regen, der an die Fenster prasselte. Sie hielten die Stellung wie das Orchester der Titanic. Wenn man bei einem solchen Wetter keine Doppelverglasungen verkaufen konnte, so konnte man sie nie verkaufen. Lisa Morrow sagte gerade: »Nun, wenn Sie bitte so nett wären, mich zu Wort kommen zu lassen, Sir. Ja, das verstehe ich durchaus, Sir, aber ich bitte Sie trotzdem.« Und dann, als am anderen Ende aufgelegt wurde, fügte sie hinzu: »Verdammter blöder Mistkerl!« Sie ließ den Hörer sinken. »Noch ein Bad«, teilte sie ihren Kollegen mit. Lisa Morrow hatte schon vor einigen Tagen die Führung im Leute-aus-der-Badewanne-holen-Wettbewerb übernommen, und sie brauchte nur noch 2 Punkte, um den wöchentlichen Coitus Interruptus-Preis zu gewinnen. Sie wählte die nächste Nummer auf der Liste. Nun, es sollte hier erwähnt werden, dass Lisa nur durch Zufall telefonische Verkäuferin geworden war. Eigentlich hatte sie sich eine Karriere als internationale Jetsetterin vorgestellt, doch leider fehlte ihr die mittlere Reife. Wenn sie die Schule ernst genommen hätte, um schließlich internationale Jetsetterin oder Zahntechnikerin, ihre berufliche Alternative, zu werden, anstatt in diesem besonderen Büro dieser besonderen Arbeit nachzugehen, nun, dann wäre sie vermutlich in der Lage gewesen, ein erfüllteres und vor allen Dingen längeres Leben zu führen. Natürlich kein viel längeres, immerhin stand der Weltuntergang bevor. Die Begünstigung beschränkte sich auf einige Stunden. Sie hätte nichts weiter tun müssen, als die Nummer nicht anzurufen, die sie gerade gewählt hatte. Der Anschluss befand sich im vornehmen Londoner Stadtteil Mayfair und der Computerausdruck entsprach den besten Traditionen unvollständiger, teilweise fehlerhafter Adressenlisten. Er gab den Namen Mr. A.J. Cowley an. Es war bereits zu spät. Lisa hatte gewählt und wartete, während es 4-mal läutete. Dann sagte sie: »Oh Mist, schon wieder ein Anrufbeantworter!« Und sie wollte auflegen. Es blieb bei der Absicht. Etwas kroch aus dem Hörer. Etwas sehr Großes und sehr Zorniges. Es sah aus wie eine Made. Eine riesige, wütende Made, die aus Tausenden von kleinen Maden bestand. Sie wandten sich hin und her und sie schrien. Millionen von winzigen Maden öffneten die winzigen Mäuler und jedes Maul gellte »Crowley«. Dann schwieg das multiple Wesen. Der zuckende Leib schwang von einer Seite zur anderen, als orientiere sich das Geschöpf. Unmittelbar darauf teilte es sich. Das Ding gab Myriaden von Maden frei. Sie krochen über den Teppich, über die Tische, über Lisa Morrow und ihre Kollegen. Sie schoben sich in den Mund, in Nase und Lungen. Sie bohrten sich in menschliches Fleisch, in Augen und Gehirne. Und während sie fraßen, legten sie Eier, aus denen schon nach wenigen Sekunden neue Maden schlüpften. Sie füllten den ganzen Raum mit einer feucht glänzenden, wogenden, stinkenden Masse. Kurze Zeit später flossen die zahllosen Würmer wieder zusammen und gerannen zu einer einheitlichen Entität, die vom Boden bis zur Decke reichte und langsam pulsierte. Lippenartige Wulste bildeten sich in dem vibrierenden Konglomerat und eine Art Zunge tastete zwischen ihnen hervor. »Das tat gut«, knurrte Hastur. Die halbe Stunde in Crowleys Anrufbeantworter, nur in Begleitung der aufgezeichneten Nachricht Erzi-Raphaels, hatte seine Stimmung nicht gerade verbessert. Sie verschlechterte sich noch ein wenig, als er daran dachte, dass er in der Hölle Bericht erstatten und erklären musste, warum er nicht längst mit Crowley zurückgekehrt war. Satan hielt nichts von Mitarbeitern, die im Außendienst versagten. Andererseits, Hastur wusste jetzt, worum es in Erzi-Raphaels Nachricht ging. Vielleicht konnte er mit diesen Informationen seine weitere Existenz gewährleisten.
»Wie dem auch sei«, dachte Hastur, »wenigstens brauche ich den möglichen Zorn des finsteren Konzils nicht mit leerem Magen zu ertragen.«
Dichter, schwefliger Rauch wehte durchs Zimmer, und als sich die dunklen Schwaden lichteten, war Hastur verschwunden. Zurück blieben 10 säuberlich abgenagte Skelette, einige Lachen aus geschmolzenem Plastik und mehrere blanke Metallfragmente, die einst Teile von Telefonen gewesen sein mochten. Als Zahntechniker meidet man gewisse Risiken. Die positive Seite dieses Zwischenfalls? Nun, er bewies, dass alles Böse den Keim des eigenen Untergangs in sich trägt. Im ganzen Land gab es Hunderte von Leuten, die normalerweise ein wenig verdrießlich geworden wären, weil man sie aus der Badewanne holte oder ihre Namen falsch aussprach. Aber da ihnen störende Anrufe erspart blieben, hegten sie keinen Groll gegen den Rest der Welt. Hastors zügelloser Appetit führte dazu, dass sich eine Welle aus niederfrequentem Guten exponentiell in der Bevölkerung ausbreitete und Millionen von Menschen vor blauen Flecken an der Seele schützte. Und das war in Ordnung.